Ich freue mich ganz besonders, heute bei euch zu sein, weil ich mir sehr schwer getan habe, mit der Aufgabenstellung heute zu predigen und aber erlebt habe, dass für mich gebetet worden ist und deshalb beschenkt worden bin. Wir haben eine Serie über Jesu Ankunft. Und der erste Teil war, das hat der Jochen gebracht, in der Vergangenheit. Wie war das, wie Jesus in die Welt gekommen ist, das erste Mal? Und der Marco hat letzten Sonntag uns gezeigt und schön mit Kerzen auch dargestellt, wie schaut das jetzt aus, dass Jesus in die Welt kommt, in unseren Herzen. Und ich habe die Aufgabe gekriegt, die Zukunft euch zu zeichnen. Und ja, spannend. Biblische Prophetie. Ich möchte zuerst ganz kurz darauf eingehen, was ist biblische Prophetie und wie geht man damit um, weil das ist nicht ganz so einfach. Die Propheten, die sehen und beschreiben, was sie selbst nicht verstehen. Ja? Wenn der Johannes auf Patmos eine Vision hat von einem zukünftigen großen Weltkrieg, dann sieht er dort Sachen, die es zu seiner Zeit noch nicht gegeben hat. Und er muss die irgendwie beschreiben. Und natürlich leitet ihn der Geist Gottes, aber er muss Worte erst finden. Ja? In der Apokalypse und solche Dinge. Das heißt, es ist oft symbolisch die Rede. Und wir können es nicht ganz auseinanderhalten, ist es ein Bild, das gezeichnet wird, oder fehlen ihm die Worte. Aber Gott ist gnädig und hat dieses Wort gesegnet, wie es aufgeschrieben wird, und das über die Jahrhunderte bewahrt. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, dass die zeitlichen Abfolgen nicht immer ganz klar sind. Oft ist eine Prophezeiung, die hat mehrere Erfüllungen. Und das hat auch die Jünger so verwirrt, wie Jesus gekommen ist. Es gibt so viele Prophezeiungen auf das Kommen des Messias und die haben das nicht auseinanderhalten können, dass er dort zweimal kommt und zwar ganz verschieden kommt. Ein gutes Beispiel ist Jesus selbst. In Lukas 4 zitiert er selber eine Prophezeiung aus Jeremia 61. Ich lese euch das vor. Jesaja. Jeremia. Wahrscheinlich habe ich es falsch geschrieben. Es ist Jeremia. Lukas 4, ab Vers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Okay, es ist Jesaja. Dann wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Anfang von Kapitel 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dort hat er aufgehört zum Lesen. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und wenn ihr in Jesaja 61 jetzt liest, dann steht dort im Vers 2, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und es ist eine Prophezeiung, die zwei Sachen sagt, ein Gnadenjahr und einen Tag der Rache. Und Jesus nimmt diese Prophezeiung und liest die erste Hälfte, hört auf zu lesen und sagt, dieses Wort hat sich vor euren Augen erfüllt. Das heißt, auch Jesus weiß das, dass diese Prophezeiung sich zweimal erfüllen wird. Und das sei kommen jetzt nur den ersten Teil erfüllt, das Gnadenjahr des Herrn, die Gnadenzeit, in der wir jetzt sind. Aber dass der Tag der Rache sich genauso erfüllen wird, aber er wird noch kommen. Und das müssen wir auch so machen wie Jesus, wenn es mehrere Erfüllungen gibt. Wenn es eine Prophezeiung gibt, wo ein paar Sachen schon passiert sind und ein paar noch offen sind, da können wir nicht sagen, das war ungenau. Sondern dann wissen wir, ein Teil hat sich schon erfüllt, ein Teil wird sich noch erfüllen. Und deswegen brauchen wir da eine demütige Grundhaltung, wenn wir zur Prophezeiung, zur biblischen gehen. Wir können das nicht betrachten wie irgendeinen literarischen Text und sagen, das schauen wir jetzt an, das analysiere ich jetzt. Zum Beispiel über die Zerstörung von Jerusalem, da gibt es in Matthäus 24, in Lukas 13 und in Lukas 21 Aussagen. Und es manchmal steht, sie sollen fliehen und die Stadt wird zerstört werden. Und an anderer Stelle steht wieder von riesigen Erdbeben und sonstigen Zeichen. Und wenn man jetzt dann schaut, Jerusalem ist zerstört worden, schon einmal historisch im Jahr 70, wo dann auch der Tempel zerstört worden ist durch die Römer. Aber es hat uns als Wissens dort kein Erdbeben gegeben. Und in der Offenbarung wird auch von einer Belagerung Jerusalem die Rede. Und dort gibt es dann diese Zeichen alle, aber Gott wird es bewahren. Und wenn man jetzt dann kritisch an das herangeht, sagt man, das ist ja alles nur so vage und durcheinander. Aber wenn man ehrfürchtig an das Wort Gottes herangeht und sagt, es ist Gottes Wahrheit, es ist er, der uns was sagen will, dann muss man das sorgfältig studieren und da auseinander glauben. Man braucht den Zusammenhang, nicht einzelne Aussagen. Und sogar dann sind noch verschiedene Sichtweisen möglich. Das heißt, viele Leute haben sich jahrhundertelang schon damit beschäftigt. Aber eins kann man auch sagen, je näher es kommt, desto klarer und desto vorstellbarer wird es. Nehmt zum Beispiel her, diese vielen Prophezeiungen, die es gibt, dass das Volk Israel wieder versammelt wird und wieder einen Staat haben wird und wieder wohnen wird in ihrem Land. Das war ja jahrhundertelang unvorstellbar. Die waren zerstreut in der ganzen Weltgeschichte, die waren überall eine verfolgte Minderheit, die haben nie einen König gehabt, die haben nie eine politische Macht gehabt, die haben nie eine Rückendeckung gehabt, die irgendwas in die Richtung bewirken hätte können, dass die wieder zurück dorthin kommen. Dort waren die Osmanen und die weiß nicht wer alles, die haben überhaupt kein Interesse gehabt, dass die da zurückkommen. Das war unvorstellbar. Und unsere Generation hat es gesehen, dass es wirklich passiert ist. Israel ist der Zeiger und der Weltenuhr Gottes. In der Offenbarung steht zum Beispiel, dass ein Drittel des Meeres und der Flüsse sterben wird. Das war bis vor kurzem unvorstellbar. Das Meer, riesig, der Horizont, kein Ende. Wenn dort im Mittelalter einer ein Schiff voll Jauchen dort ausgelassen hätte, 5 Stunden später riecht man nicht einmal mehr was. Wisst ihr, wie man? Das Meer war nicht ergründlich. Keiner hat gewusst, wie tief es ist, wie weit es ist, wo es aufhört. Wie kann ein Drittel vom Meer vergiftet werden? Inzwischen ist das sehr gut vorstellbar. Oder in Offenbarung 13, dass niemand wird kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht dieses Malzeichen des Tieres hat. Ja, stellt euch vor, das war jahrhundertelang nicht denkbar. Kein König hat festlegen können, wie in sein Land gehandelt worden ist. Und vom Nachbarreich braucht man gar nicht reden. Die Amerikaner hätten den Russen nichts verbieten können, die Russen den Chinesen nichts. Und? Was sehen wir heute? Wenn es in Richtung Abschaffung des Bargelds geht? Wenn du dann nur mehr mit einem weltweit gültigen Konto zahlen kannst? Mit Handy oder sonst irgendwie? Dass man weltweit nur denen, die dieses Zeichen haben, ermöglicht zu handeln und allen anderen nicht, das ist greifbar, nahe geworden. Und so gibt es viele Dinge in den Prophezeiungen, die unvorstellbar waren. Und je näher sie kommen, desto eher können wir uns vorstellen, dass das wirklich passiert. Daher möchte ich jetzt heute, wir haben zwar einiges an Zeit, aber keine Angst, ich werde keine Detailanalyse machen. Ich möchte euch eigentlich ermutigen mit dem, was wir von der Zukunft sehen. Wenn ihr euch im Detail damit beschäftigen wollt, ich habe eine Mappe mit. Der Herwig hat 2006 eine ganze Seminarreihe mit uns gemacht über die Offenbarung. Da haben wir das im Detail studiert. Ich weiß, es ist jetzt leider schon, ich habe nachgerechnet, das ist jetzt schon 13 Jahre her. Ich bin wirklich schon alt. Aber wenn es Interesse gibt, kann man sowas sicher wieder einmal machen oder andere Sachen in der Art. Aber das ist etwas, was wirklich detailliertes Bibelstudium braucht. Und deswegen muss ich euch jetzt sagen, bei der Predigt, ihr müsst mir einfach vertrauen. Und ich weiß, dass ich eher Vertrauen habe und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich möchte aber auch den Herrn bitten, dass er dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Das heißt, was ich euch jetzt bringe, das kann ich nicht im Detail nachglauben. Und da gibt es auch verschiedene Sichtweisen, aber das ist jetzt so, wie wir das, wie ich das gesehen habe. Und deswegen werde ich dort jetzt auf das ein bisschen eingehen. Gut. Und meine zwei Vorprediger, die haben mir ja so ein tolles Bild gezeichnet und das möchte ich ein bisschen benutzen und auch erweitern. Und zwar hat der Jochen mit einer Kerze angefangen und das war ein sehr schönes und einfaches Bild. So, jetzt muss ich das ein bisschen arrangieren da. Genau. Na, stellen wir es auf den Boden, noch kann ich mich ja bucken. Und ja. Es ist so, es kann es werden. Das Bild der Kerze, der Mensch ohne Gott, er ist geistlich tot, so wie diese Kerze, sie lebt nicht. Ja? Sie ist kaltes, hartes Wachs. Die Predigt vor 2 Wochen ist auf unserer Webseite, ihr könnt es auch nachhören, wenn ihr es nicht gehört habt. Und Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Und wenn die Kerze jetzt brennt, dann verwandelt sie sich. Das harte Wachs wird durch die Flamme erwärmt. Es wird weich und es nährt die Flammen. Und es wird zu Licht und das Licht strahlt aus. Es ist ein Riesenunterschied zwischen einer Kerze, die brennt und einer Kerze, die nicht brennt. Es ist wirklich Tod und Leben. Von einer Kerze, die nicht brennt, das ist leer ein Priegel. Von dem hast du nichts. Und die Kerze, die leuchtet, die brennt, die ist Licht, die wird zu Licht und sie verbraucht sich auch. Sie geht auf in diesem Licht. Ich kann jetzt so ins Detail nicht reingehen, aber das ist das, wie Jesus in die Dunkelheit der Welt gekommen ist und wie auch wir Licht werden können, dadurch, dass sein Licht und sein Leben in uns ist. Und der Marco hat das Bild dann weitergezeichnet. Er hat dann uns erklärt, dass Jesus ja gestorben ist und weggegangen ist aus der Welt und die Leute haben gedacht, das ist jetzt vorbei. Aber in Wirklichkeit ist dann Jesus sein Licht in die Menschen gekommen. Zu Pfingsten. Ich tue jetzt da ganz viele verschiedene Menschen her. Und nicht alle, aber etliche von denen sind durch den Heiligen Geist erfüllt worden. Lassen wir da weg so. Und haben sich, das ist jetzt der Heilige Geist, gell? Haben sich da anzünden lassen und leuchten jetzt in der Welt. Ich habe gehofft, dass das schneller geht. Ja, siehst du, genau das wollte ich nicht. Ja, Lachtsle. So lustig ist das nicht da. Ja, ich beschreibe, was ich mache für die Aufnahme. Danke, meiner lieben Frau. Die Menschen hat der Marco gezeichnet. Ihr dürft ihn gerne dann noch näher befragen. Zu Pfingsten kommt der Heilige Geist in diese Herzen. Und diese D-Lichter, die sind ein Bild für uns Menschen. Dadurch da ist unser Geist, der hat eine Antenne für Gott. Jeder Mensch hat eine Antenne für Gott. Das Wachs ist die Seele und dieser Alubecher rundum, das ist der Körper. Und wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann hat er Licht und Leben in sich, genauso wie Jesus das hat. Und dieses Wachs wird verwandelt, wird flüssig und investiert sich in das Licht. Der Alu-Körper außen, der bleibt eigentlich das Gleiche. Und wir sehen, dass da etliche von diesen D-Lichter jetzt brennen. Und eigentlich ist, dass Christus in uns lebt, ist eigentlich das zweite Kommen von Jesus. Es ist eigentlich schon das zweite Mal, dass er in die Welt kommt. Und ich möchte jetzt bei dem Bild bleiben und weiter erzählen. Und es wird noch ein bisschen actionreicher werden. Und deswegen will ich aber trotzdem das so weiter benutzen und bei den Kerzen bleiben. Und der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, dass nicht alle Menschen da Licht werden, sondern manche auch geistlich tot bleiben. Man könnte jetzt ja sagen, die Kerzen da ist in der Nähe von der, das ist ein Arbeitskollege, und sie reden miteinander, und der, der Licht ist, der ist anders. Der hat ein Leben, das den seinen Kollegen begeistert. Und sie kommen ins Gespräch, und auch der wird vom Heiligen Geist erleuchtet, dass er wirklich das Wort Gottes, das Evangelium verstehen kann, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass er ihm seine Schuld vergeben hat. Und er beginnt auch zu leuchten. Und eigentlich könnte das jetzt ja alle Kerzen da umfassen, sodass die ganze Welt Licht wird. Aber wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Es gibt einen Vers in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es gibt auch große Erweckungen, die uns vorhergesagt sind. Aber ich denke, dass das nicht zu unserer Zeit ist, sondern später. Wir werden das noch sehen. Zum Beispiel Römer 11, Vers 25 habe ich da hergeschrieben. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird dann ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Mund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Da ist jetzt von einer großen Erweckung von Israel die Rede. Ja? Aber ich denke, sie steht noch in der Zukunft. Jesus in Matthäus 7 in der Bergpredigt sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind's, die ihn finden. Und das ist eigentlich das, was wir in unserer Zeit sehen. Es gibt das Licht Gottes auf der Welt, aber es sind eigentlich wenige. Wir haben auch die Vorhersage in Matthäus 24, in Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine Vorhersage, dass die gute Nachricht von Jesus in der ganzen Welt an alle Völker gepredigt wird. Aber es steht nicht dort, dass alle Völker vollständig umkehren werden zu ihm. Ja? Und die Situation, dass allen Völkern gepredigt ist, die nähert sich eigentlich. Ja? Und im Missionsbefehl Matthäus 28, dort sagt Jesus auch, geht hin zu allen Nationen und predigt das Evangelium. Gott wirkt. Er ladet ein, er hat sein Äußerstes getan, aber er respektiert unseren Willen als Menschen. Und so bleiben viele Kerzen auch dunkel. Es ist uns nicht verheißen, dass es einen großen Umbruch und eine große Umkehr jetzt gibt, wie Jesus gesagt hat, im schmalen Weg. Warum dann vom Evangelium und von Jesus reden, wenn es die Welt eh nicht hören will, wenn eh nur ganz wenige umkehren? Der Grund ist, weil es jeder einzelne Mensch wert ist. Weil es jeder einzelne Mensch wert ist. Jesus bringt das im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ein Schaf hat sich verlaufen und der ist ihm nachgegangen. Jesus wäre für einen einzigen Menschen ans Kreuz gegangen, der ihm nachfolgt. Er war für die allein ans Kreuz gegangen und hätte den Preis für die bezahlt. Ich lese euch jetzt aus Matthäus 24, ab Vers 3, die Situation, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, was auf sie zukommen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sagen uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Jesus schenkt seinen Jüngern da reinen Wein an. Er sagt nicht, alles gut. Und er sagt auch nicht, schauen wir mal, wenn wir schon sehen. Er sagt auch nicht, ihr werdet die ganze Welt für mich gewinnen und alle Menschen werden euch lieben und ihr werdet Erfolg haben und ihr werdet schön und reich und gesund sein, wenn ihr mir nachfolgt. Alle Sachen, die man heute hören kann, gell? Sondern er zeichnet da ein realistisches Bild. Er sagt, warum soll es den Dienern besser gehen als den Herren? Mir haben sie verfolgt, ich werde sie auch verfolgen. Unser Trost bei solchen Aussichten ist erstens, Jesus weiß das. Er sagt es uns, damit wir wissen, dass er das weiß. Genauso wie er dem Petrus gesagt hat, du wirst mich verraten. Das hat er nicht gesagt, um ihn zu tratzen. Sondern er hat zu ihm gesagt, ich weiß es schon. Ich sag's dir vorher, damit du weißt, dass ich das weiß und trotzdem an dich glaub. Und wie Jesus dann vom Petrus tatsächlich verraten worden ist und der Petrus dann traurig war, hat er immer noch den Gedanken gehabt, ja, der Herr hat's mir gesagt. Für ihn ist es keine Überraschung. Er selber war überrascht, dass er Jesus hat verraten, aber sein Herr hat es vorher gewusst. Und so sagt uns Jesus das auch, um uns zu sagen, er weiß, dass das kommt. Und er verliert nicht die Kontrolle in der Situation, wenn er das vorher schon weiß und uns sagen kann. Und das bedeutet, dass seine ganzen Zusagen auch weiterhin gelten. Das entgleist nicht, was er da beschreibt, sondern das ist weiterhin in seiner Hand und trotz dieser Verfolgung und dem allem, was wir hören, das Evangelium selbst bleibt unauslöschbar. Das Licht bleibt in der Welt. Ihr kennt auch das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut, wo dann der Bauer sagt, lass es zusammen wachsen und dann zum Schluss werden wir abrechnen. Das ist die Situation, in der wir heute sind. So, was ist jetzt mit Jesu Wiederkunft? Das war eigentlich unser Thema heute. Ich habe müssen ein bisschen aufbauen, dass wir dorthin kommen. Das zweite Kommen, haben wir ja gesagt, das war eigentlich zu Pfingsten, ja, Christus in uns, der Heilige Geist, der in uns lebt. Aber es gibt viele Prophezeiungen, die von einer tatsächlichen Wiederkunft Jesu reden. Und da gibt es, wenn man genau schaut, zwei verschiedene Ereignisse, die da beschrieben werden. Sozusagen ein drittes und ein viertes Kommen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine Überforderung vielleicht, aber ich sage es einfach so. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist die Entrückung. Jesus holt uns ab. Jesus hat in Johannes 14, 3 gesagt, er bereitet uns Wohnungen im Himmel und dann wird er kommen und uns holen. Es gibt da drei Kerntexte zur Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15 und Philipper 3, die möchte ich jetzt euch vorlesen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen, über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Da kommt die Bezeichnung Entrückung eben her. Und in 1. Korinther 15, Vers 51, beschreibt der Paulus das noch einmal als Geheimnis und sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Tod, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, und die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und in Philipper 3, Vers 20 steht: Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, wenn er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Im Englischen heißt die Entrückung auch Rapture. Und dort wird gesagt, dass nicht nur die gläubig Verstorbenen auferweckt werden, so wie Jesus, sondern die, die zu dem Zeitpunkt noch leben, die Gläubigen, die werden abgeholt werden. Und ihre Körper werden verwandelt werden aus dem sterblichen Leib, den wir jetzt haben, in einen Auferstehungsleib, so wie ihn Jesus gehabt hat, einen vollkommenen Leib. Und das wird natürlich ein weltweites Chaos auslösen. Es werden hunderttausende Menschen verschwinden. Von einem Moment auf den anderen. Matthäus 24 und in Lukas 17 wird das beschrieben. Zwar werden nebeneinander am Feld arbeiten und einer wird genommen und einer bleibt zurück. Zwar werden zusammen in einem Bett liegen und einer verschwindet. Ja, was ist, wenn du in einem Flugzeug sitzt, wo die Piloten gläubig sind? Das wird eine Erschütterung sein, die ganze Welt, das wird Schlagzeilen machen. Macht keine Sorge. Aber wie wunderbar, wir werden verherrlicht werden. Und Waltraud, ihr Rollstuhl, wird stehen bleiben. Und die Waltraud wird verherrlicht werden und wird nimmer gelähmt sein. Mein Brüllen wird dann da liegen. Deine auch. Meine Plumpen wahrscheinlich auch. So ist der Teil, will jetzt nicht gehen. Aber das bedeutet, dass wir verwandelt werden in ein Leib, so wie ihn Jesus gehabt hat. Und der wird keine Fehler haben. Der wird kein Brüllen brauchen, der wird keinen Rollstuhl brauchen und sicher auch keine Plumpen. Und in Amerika gibt es einen, der hat eine ganze Buchreihe geschrieben, die heißt Left Behind. Wie das dann weitergehen könnte in einer Welt, wo auf einmal alle Gläubigen verschwunden sind. Und die das gehört haben, vorher von denen, und sich nicht für Jesus entschieden haben, die werden übrig bleiben. Und die werden wissen, was da war. Die Presse wird natürlich jede Menge Verschwörungstheorien haben, was jetzt passiert ist, waren das Aliens oder sonst irgendwas. Oder sind die Fundamentalisten endlich bestraft worden? Keiner wird es wissen. Aber weil es noch Bibeln gibt und weil es noch Menschen gibt, die diese Botschaft gehört haben, aber nicht angenommen haben, die sind dann left behind, deswegen heißt der Buchtitel so, deswegen wird es auch danach, immer noch, während der ganzen Endzeit Menschen geben, die Jesus kennen und nachfolgen. Auch wenn die zu einem gewissen Zeitpunkt, das sind alle abgeholt werden. Was jetzt nicht so klar ist aus diesen Prophezeiungen ist, wann wird das genau sein? Wird das am Anfang sein, vor dieser großen Bedrängnis oder Trübsal, von der Jesus und der Johannes da reden, oder mittendrin oder danach? Da gibt es da verschiedene Deutungen. Ich denke, so wie es euch jetzt in der Reihenfolge beschreibt, dass das vor diesem Millennium sein wird, auf das wir noch zu reden kommen sind. Das heißt, das ist der Prämillennialismus. Aber das ist alles, wie ich euch am Anfang gesagt habe, in der Zeitfolge schwierig auszufinden. Man muss mit Demut an die Bibel herangehen, dass sie wirklich wahr ist, und dann versuchen, diese scheinbaren Gegensätze aufzulösen und in eine Zeitlinie zu bringen. Und es gibt Leute, die sagen, das wird ganz am Anfang sein. Es gibt Leute, die sagen, das wird eher am Ende sein. Und ich werde euch das jetzt mit der Kerze praktisch darstellen. Das schaut dann so aus, dass also Jesus kommt, aber nicht auf die Erde, sondern er ist in den Wolken. Und die Menschen, seine Jünger, werden ihm entgegengehoben, werden alle jetzt gleich, ich habe jetzt natürlich nur eine Hand dafür, gell? Also ich kann das jetzt nicht gleichzeitig machen, aber die werden da alle hoch schweben und ihre Rollstühle und sonstigen nicht erlösten Dinge werden zurückbleiben. Autos, ja, ihre ganzen Brieftaschen und Versicherungen, die werden alle auf der Erde zurückbleiben, die wir jetzt alle nicht mehr brauchen, und Jesus wird uns zu sich in den Himmel holen. Ich tue das jetzt einmal da her, also ein bisschen weiter weg, und die Erde wird leer sein dann, ohne Licht. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt. Der Marco hat uns ja erzählt, dass unser Leben mit Jesus wie eine Verlobung ist, ein Versprechen, ein aneinander denken, ein miteinander leben, aber noch nicht die Erfüllung hat. Und deswegen ist diese Zeit, wo wir bei Jesus sein, wird als das Hochzeitsmahl des Lammes beschrieben. Ich lese euch aus Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreib, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Eine Hochzeit war ja ein riesiges Fest. Das war eigentlich das größte private Fest, was es in Israel gegeben hat. Oft ist das ganze Dorf eingeladen worden und auch wochenlang gefeiert worden, ja. Eine kleine Idee davon kriegen wir, wie Jesus auf der Hochzeit zu Kanaan ist und der Wein ausgeht. Also, ja, ein Fest, wo der Wein ausgeht, könnt ihr euch vorstellen, das ist jetzt keine Kleinigkeit, gell? In 1. Korinther 2, Vers 9 steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir wissen nicht, wie das sein wird, aber wir wissen, dass das wunderbar sein wird. Und noch ein Punkt zu diesem Gewand, das da genannt ist, gell? Da steht die gerechten Taten der Heiligen. Da sollte man auch ganz klar die Augen aufmachen, dass das nicht die Selbstgerechtigkeit ist, mit der man dort dann glänzen wird auf der Hochzeit. In Epheser 2, Vers 8 steht ganz klar: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir werden uns nicht rühmen dort bei dem Hochzeitsfest und sagen: Wir waren super, wir haben das und das getan, damit wir jetzt da sein können. Wir werden alle wissen, dass wir aus Gnade errettet sind. Aber trotzdem wird unsere Ehre dort das sein, wo wir Gott gehorcht haben und seine Werke getan haben, die er zuvor bereitet hat. An anderer Stelle, in der Offenbarung 7, haben wir auch einen Blick auf Heilige im Himmel, die Gott preisen und die auch weiße Kleider anhaben. Und Offenbarung 7, Vers 13, wird da Johannes da gefragt: Wer sind die, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und der Johannes hat nicht gesagt: Ich weiß es. Er hat gesagt: Ich sprach zu dem Engel: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie rein gemacht im Blut des Lammes. Das heißt, da geht es nicht um etwas, wovon wir uns rühmen können, sondern etwas, wofür wir Gott rühmen werden. Genau. Und irgendwann danach kommt aber Jesus noch einmal auf die Erde. Und zwar wirklich als der, wie ihn die Jünger erwartet haben. Ja, als König, als Herrscher. Ich lese euch das aus Offenbarung 19, Vers 11. Eine der Szenen, wo das beschrieben wird, wie Jesus als Herr kommt. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist das Wort Gottes. Spätestens da ist Jesus erkennbar. Ja. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide, und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Das Wort Gottes. Ja. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Das passt jetzt viel besser zu den alttestamentarischen Prophezeiungen, die die Juden gekonnt haben. Ich habe euch da nur zwei Stellen hingeschrieben, ich werde es jetzt nicht lesen, ab Psalm 2 oder in Sacharja das Kapitel 12 und 14. Und deswegen haben sie Jesus ja gefragt: Wann wirst du kommen und dein Reich aufrichten? Sie haben einen mächtigen Herrscher erwartet, der aufräumt, der die Römer ausschmeißt, der Israel wieder an die erste Stelle setzt. Und was ist gekommen zu Weihnachten? Ein Kind. Ein Retter. Ein demütiger Herr. Aber das bedeutet nicht, dass diese Prophezeiungen alle nicht erfüllt werden. Es kommt noch in Zukunft. Und es wird sich alles erfüllen. Jesus selber hat gesagt, dass nicht der kleinste Strich von seinem Wort aufgehoben ist, sondern sich erfüllen wird. Und dieses Kommen, wenn er da auf die Erde kommt, das wird diese ganzen alttestamentarischen Erfüllungen dann, Prophezeiungen erfüllen. Und es wird ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden geben. Die Bibel beschreibt uns das, wir werden es noch lesen. Und das heißt Millennium. Ja? Viele kennen das ja nur als Album von Robbie Williams, aber tatsächlich, Millennium heißt, ihr kennt es jetzt, das merken, Mille Grazie, Mille ist 1000, und das Annus, Annum, das ist das Jahr, und Millennium ist das Tausendjährige. Ja. Da werden diese ausstehenden Verheißungen erfüllt, und eine davon ist zum Beispiel in Micha 4. Ganz ein starkes, mächtiges Bild. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus steht, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hineingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Jerusalem, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das heißt, Jerusalem wird die Welthauptstadt werden, und Jesus wird dort wirklich tatsächlich auf der Erde als König herrschen. Und das kann ich auch darstellen. Das ist also Jesus, der kommt. Und das ist jetzt dann nicht so ein Kerzchen, gell? Wie zu Weihnachten, sondern das ist jetzt tatsächlich ein gewaltiges Licht, wo dann steht: Alle werden ihn sehen. Und ihr habt gelesen, dass alle Völker nach Jerusalem kommen werden. Und deswegen zünde ich da jetzt alle Kerzen an. In diesem tausendjährigen Reich wird Jesus wirklich ein gerechter Herrscher sein, und keiner wird sagen: Wer ist denn das oder sonst was, sondern es wird wirklich klar sein, dass er der König aller Könige ist. Und alle Völker werden nach Jerusalem pilgern und dort ihn anbeten und verehren. Dieses Bild von Schwertern im Pflugscharen, das hat die Menschen immer schon begeistert, die Friedensbewegung. Und die haben das für sich auch hergenommen. Und ich habe euch da ein Bild gebracht. Das ist die gleiche Statue, einmal von vorn und von der Seite. Das hat, man sieht es an dem Stil, das hat ein sowjetischer Künstler in den 50er Jahren hat das, diese Statue entworfen. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Das steht vor der UNO in New York. Die UNO ist ja gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, vorher war es der Völkerbund, mit dem Ziel: Nie wieder Krieg. Und natürlich begeistert dieses Bild, Schwerter im Pflugscharen umzuwandeln, und die Völker werden nicht nur keinen Krieg führen, sondern man wird es nicht einmal mehr lernen, Die Kriegsführung wird nicht einmal gelernt werden und gelehrt werden. Niemand wird das brauchen. Dass ausgerechnet die Russen das vor die UNO stellen, ist natürlich auch spannend, aber dort gibt es ja auch viele Leute, die vielleicht nicht so zufrieden waren mit dem, wie das gelaufen ist. Aber es ist für uns, die wir die Bibel kennen, klar, dass die Menschen selber das nicht schaffen werden. Bevor nicht Jesus als der Friedenskönig kommt, wird das nicht Wirklichkeit werden. Wird das ein Traum bleiben. Wird das eine Utopie bleiben. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird das Wahrheit werden. Wird sich diese Vision erfüllen. Und warum? Die Nazis haben zum Beispiel auch gesagt, sie gründen ein tausendjähriges Reich. Gell? Also wie lange es gehalten hat und wie es geendet hat, das wissen wir. Warum? Weil der Mensch schlecht ist. Weil der Mensch böse ist. Deswegen wird er diesen Frieden nicht schaffen, weil er den Krieg im Herzen hat. Aber wenn Jesus der Friedenskönig kommt, dann wird das sich ändern. Und der Grund ist klar. In Offenbarung 20, ab Vers 1, steht ein kleines Detail. Und das Detail macht den Riesenunterschied. Da wird beschrieben, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren und er hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würde die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Das heißt, es wird deswegen ein Friedensreich sein, weil Satan gebunden sein wird. Jesus wird seinen Sieg umsetzen und der Satan wird für 1000 Jahre gebunden werden und kann die Menschen nicht mehr verführen. Und deswegen habe ich da jetzt alle Kerzen angezündet in der Zeit. Und da gibt es viele Prophezeiungen im Alten Testament, die sich dann erst erfüllen werden, dass der Löwe wird beim Lamm liegen und es wird keinen Krieg mehr geben. Es wird, ja, unvorstellbar. Wenn ihr Bilder sehen wollt von dem, dann braucht ihr euch nur die Publikationen von den Zeugen Jehovas anschauen. Die Zeugen Jehovas, für die ist das tausendjährige Reich der Himmel, zu dem sie einladen. Und das ist jetzt nur eine kleine Fußnote. Der Grund ist der, weil der richtige Himmel wird, ist nach seinen Glauben, sind nur 144.000 Auserwählte. Und das war dann irgendwann einmal, glaube ich, in die 20er Jahre war das voll. Und dann davor haben sie noch viele Bekehrungen gehabt und dann war es halt voll und dann haben sie ein bisschen eine Krise gehabt und das neue Ziel, das sie jetzt haben und wozu sie einladen, ist dieses tausendjährige Friedensreich auf der Erde. Das wird es tatsächlich geben, ja. Aber wir sehen auch in der Offenbarung, dass es große, unzählige Menschenscharen im Himmel geben wird. Also ich glaube nicht, dass er voll ist. Wer sich da im Detail für das interessiert, der kann mit mir nachher noch ein paar Bibelstellen anschauen. Genau, auf das gehe ich jetzt im Detail nicht ein. Und die Frage, die die Jünger dem Jesus gestellt haben, und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss, ist, wann wird das alles passieren? Und Jesus gibt ihnen ganz eine klare Antwort. Jetzt nicht die, die sie erwartet haben. Ja. In Matthäus 24, ab Vers 36 sagt Jesus, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in der Stadt vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen heiraten, bis an dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum Wahrheit, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Stellt euch vor, niemand weiß den Tag und die Stunde außer Gott, nicht einmal Jesus. Und das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wenn die drei einig sind und Jesus den Willen des Vaters kennt und der eine das tut, was der andere will, diese enge Gemeinschaft, die sie haben, dass das einzige, und wir lesen eigentlich von keinem anderen, Geheimnis ist, dass der Vater vor dem Sohn hat. Und deswegen könnt ihr mit großer Zuversicht, wenn euch jemand sagt, am 12. September 2012 wird die Welt untergehen, ich meine, jetzt ist es schon vorbei, das wissen wir, dass es nicht war, aber wenn es jetzt ein zukünftiges Datum gibt, ihr könnt mit großer Gelassenheit sagen, sicher nicht. Weil Jesus selber gesagt hat, dass es niemand weiß. Aber eins kann ich echt ganz sicher sagen. 100%. Und ich habe lange die Bibel studiert, aber ihr könnt es auch sagen, auch wenn ihr lange nicht die Bibel studiert, es ist jeden Tag ein Tag näher. Es ist morgen ein Tag näher als heute, dass Jesus wiederkommt. Gut. Ein Ausblick, wie es weitergeht, ist es heute eigentlich nicht unser Thema, aber so wie bei einem Film, ist dadurch, dass wir jetzt keine vierte Predigt haben, will ich nicht mittendrin aufhören, sondern doch ein bisschen einen Ausblick geben. Nach diesen 1000 Jahren des Friedensreichs, des Millennium, wird der Satan wieder losgelassen. Und er verführt dann die Völker noch einmal zu einem großen Aufstand gegen Gott. Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog. Und sie werden zum Kampf, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie steigen herauf auf die Ebene der Erde und umringen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Gott vernichtet da seine Feinde und er wirft den Satan in die Hölle, und zwar endgültig. Die Hölle ist für den gemacht worden. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Und das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in dem feurigen Pfuhl. Das ist also das jüngste, das letzte Gericht. Das heißt, wegen des Jüngsten, weil es das letzte ist. Und auch wenn man sich mit den Gerichten beschäftigt, es gibt Gerichte, da ist von Werken die Rede, es gibt Gerichte, da ist von dem Buch des Lebens die Rede. Da gibt es echt mehrere verschiedene. Das ist kein einfaches Thema. Mein Studium zur Bibel zum Beispiel unterscheidet 7 verschiedene Gerichte. Auch dort, das muss man studieren, bevor man da Schlüsse zieht. Und danach gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich lese euch den Anfang von Offenbarung 21. Also da wird nicht nur irgendwie das halbwegs hergerichtet. Gell? Ihr kennt das bei einem Auto, da kann man ein bisschen flicken, damit man noch einmal durchs Bickhalt kommt. Das ist ganz was anderes. Das ist eine Neuschöpfung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Und es wird das wiederhergestellt werden, was ganz am Anfang so war, dass Gott gesagt hat, siehe, es ist gut. Aber das ist eine andere Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du wiederkommst, dass sich alle Prophezeiungen in deinem Wort erfüllen werden. Und dort, wo man es nicht oder nur schattenhaft verstehen wird, dort bitten wir einfach um Demut und um Geduld. Du hast es aufgeschrieben, damit wir es dann verstehen, wenn wir es brauchen werden. Und da wollen wir dir vertrauen. Ich möchte so bitten, dass dieses lebendige Wasser, das du uns umsonst gibst, dass wir das wirklich aufnehmen. Dass wir uns ausstrecken nach dem und wirklich ja, deine Vergebung, die du für uns am Kreuz erwirkt hast, annehmen können. Danke, Herr, dass es nicht unsere Leistung ist, die unsere Gewänder reinmacht für das Hochzeitsfest, sondern dein Blut. Ich möchte so bitten, dass wir ja nicht unvorbereitet sind, wenn du kommst, sondern uns darauf freuen können. Dass wir nicht Angst haben brauchen vor den Prüfungen, die vielleicht noch in unserer Zukunft stehen, weil du sie kennst. Weil du uns das zumutest und dazu traust. Und weil du bei uns bist und in uns lebst. Wir preisen dich, Herr. Amen.